Hallo liebe AMS F1-Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Heute unterhalten wir uns über das Rennen in China. Zum ersten Mal nach 5 Jahren ist die Formel 1 jetzt wieder in Shanghai gefahren. Und vor dem Rennen gab es ja viele Bedenken, gerade von den Fahrern und Teams, dass es mit dem Sprintformat ja ein bisschen schwierig ist, da man so lange nicht in China war. Und die Strecke war auch ein großes Fragezeichen für viele, weil es da Unebenheiten gab. Wie hat sich denn jetzt das so dargestellt an dem Wochenende, Schmidti?
Ja, im Ende war alles viel weniger schlimm als gedacht. Ja, ich meine, die Ingenieure und Fahrer klagen da auf hohem Niveau. Ich finde es völlig normal, selbst wenn die Rennstrecke eine andere gewesen wäre, kommt man halt auf eine neue Rennstrecke. Es ist zwar alle gleich, das Layout der Strecke war ja das gleiche geblieben. Der Asphalt hatte sich etwas geändert, wobei es war eigentlich gar nicht der Asphalt. Man hat da eine Bitumenschicht drüber gelegt und die hat weniger Grip geboten, als alle gedacht haben. Der Veranstalter hat es auch der FIA und Pirelli nicht mitgeteilt. Da waren einige überrascht, aber es war ja jeder gleich überrascht. Und ich verstehe nicht, warum es da immer so ein großes Theater gibt und warum die Teams immer so tun, als wäre das alles ganz furchtbar. Sie haben ja ohnehin jetzt über die neuen Sprintregeln die Möglichkeit gehabt, nach dem Sprint und vor der Qualifikation für das Hauptrennen ihre Autos zu verändern. Also insofern, im Endeffekt ist das Rennen ausgegangen wie immer.
Ja, das Rennen ist ausgegangen wie immer. Max Verstappen hat gewonnen, das erste Mal jetzt in China. Ich frage mich so langsam, ist der Weltmeister eigentlich überhaupt noch schlagbar diese Saison?
Ja, also in diesem Auto nicht. Das Auto ist ja auch noch überlegen. Das zeigt ja auch Perez, der normalerweise auf Platz 2 fährt. Diesmal hat er ein bisschen Pech gehabt, da gab es Gründe dafür. Mit dem überlegenen Auto ist er eigentlich nicht zu schlagen. Und selbst wenn er mal Fehler macht, und das passiert ja ganz, ganz selten, im Sprint-Qualifying ist ihm zweimal innerhalb von 5 Runden passiert, ist er zweimal ausgerutscht, war dann nur 4. in der Startaufstellung, aber er gewinnt eben auch als 4. in der Startaufstellung bei einem Rennen, das nur 19 Runden dauert. Er hält sich beim Start zurück, er wartet ab, er begibt sich nicht in eine Situation wie Lando Norris beim Sprint, indem er da versucht, Hamilton außen anzugreifen und dann lässt ihn der Hamilton verhungern. Der Verstappen sieht es. Der greift entweder gar nicht an, weil er weiß, es ist sinnlos, oder er zieht das Manöver durch und dann auch wartet er die ersten Runden mal ab, schaut, wie sich das Feld sortiert und dann merkt er, ich bin schneller und dann greift er an und es funktioniert beim ersten Mal. Der Sainz fährt 5-6 Runden hinter dem anderen her. Der Verstappen greift einmal an und ist vorbei. Ja, und der kommt schon mit so einer Selbstverständlichkeit daher. Ich glaube, die wehren sich gar nicht mehr, die da den Verstappen im Rückspiegel sehen. Also das ging zack an dem Alonso vorbei, zack an dem Hamilton vorbei. Dann war er vorne und fährt noch 13 Sekunden raus in den restlichen 10 Runden oder was das war. Also und dann, wenn er natürlich auf der Pole Position steht, er macht ja auch keinen schlechten Start mehr, muss man dazu sagen, dann gewinnt er erstmal Land und kann dann vorne das Rennen managen, die Reifen, den Sprit, was auch immer er da managen muss, weil, wie gesagt, das hat man, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen, Red Bull geht da ganz gerne ins Risiko, tankt mal ein bisschen weniger, als man eigentlich tanken müsste, schaut, dass man einen Abstand zum Feld schafft und hat dann eben die Möglichkeit, noch ein bisschen langsamer zu fahren. Und das ist ja eigentlich das typische Verstappenrennen. Er fährt vorne weg, wie gesagt, am Anfang macht er Tempo und dann kann er das Rennen kontrollieren. Und diesmal war es wieder genauso. Und der Perez steckt natürlich hinten im Verkehr, bis er erstmal freie Fahrt hat. Das dauert alles viel zu lange. Dann hat er schon die Körner für die Reifen verschossen.
Ja, Perez wurde jetzt mal geschlagen sozusagen, weil alle Rennen, die Max Verstappen gewonnen hat, war Sergio Perez immer Zweiter. Und jetzt hat ihn Norris quasi verdrängt. Ich fand, es war ein starkes Wochenende von Lando Norris. Du hattest es schon angesprochen mit dem Sprint-Qualifying. Da hat Verstappen mal eine drüber bekommen, selbst Fehler gemacht. Normal ist er ja im Regen auch eine Augenweide. Lando Norris hat 1,2 Sekunden Vorsprung rausgefahren im Sprint-Qualifying auf Lewis Hamilton, über den wir nachher auch noch sprechen, der auch keine, sag ich mal, Wurst im Regen ist, sondern auch ein richtiger Könner. Und dann im Rennen Zweiter geworden, der McLaren besser als gedacht. Wie schätzt du den McLaren jetzt ein nach dem Wochenende? Sie haben ja auch Upgrades angekündigt jetzt für Miami.
Ja, also sie haben Upgrades angekündigt, aber der McLaren jetzt in China war Stand McLaren von den ersten Rennen, das ist mal das Erste. Zu diesem großen Vorsprung von Lando Norris im Sprint-Qualifying muss man sagen, oder zu den großen Abständen da, das fand ja im Regen statt, das SQ3, muss man sagen, da hängt natürlich alles von der Reifentemperatur ab. Da kann auch ein Verstappen nichts machen. Wenn er die Temperatur nicht in den Reifen kriegt, und wie gesagt, er hat ein paar Fehler drin, dann geht die Reifentemperatur wieder runter, dann kann auch er nichts machen. Und das betrifft natürlich jeden. Es gab ja auch da im Sprint-Qualifying relativ, wie gesagt, auch von den Positionen her einige Überraschungen. Das ist halt das Problem, wenn es regnet, den Reifen auf Temperatur zu kriegen. So, das hat der Norris perfekt hingekriegt. Der McLaren ist ja auch ein Auto, das den Reifen fordert. Das ist ganz gut so. Er wurde diesmal aber nicht bestraft, denn der harte Reifen war auf dem glatten Untergrund, war eigentlich kaum gefordert. Das heißt also, ein Auto, das normalerweise die Reifen relativ hart hernimmt, war genauso im Fenster. Ein Auto wie der Ferrari zum Beispiel, der eher etwas netter zum Reifen ist, der hat den Reifen unterfordert. Und das war auch der Grund, warum Lando Norris beide Male oder im Hauptrennen dann die Ferrari schlagen konnte. Im Sprint wäre es wahrscheinlich das Gleiche gewesen, wenn er nicht diesen Fehler gemacht hätte da in der Startkurve.
Ja, den Fehler in der Startkurve. Es gibt ja auch manche Leute, die sagen, er ist ein bisschen zu nett. Er zieht da außen mit oder beziehungsweise fangen wir an am Start. Lewis Hamilton von Platz 2 gestartet. Fahren beide relativ gut weg und er lässt Hamilton erstmal ein paar hundert Meter sozusagen gewähren, bis er dann anfängt rüberzuziehen. Wenn wir an früher denken, Senna, Schumacher, Hamilton selbst, Verstappen, die fahren da rigoros rüber oder sind rigoros rübergefahren, haben ihm gar nicht den Platz gegeben, Schwung zu holen. Und dann versucht er da außen mitzuziehen, obwohl die Kurve ja immer enger wird. Also er konnte ja nur verlieren. Wie hast du die Szene gesehen?
Ja, genauso wie du. Also er ist da einfach, wie du schon sagst, so nett. Die anderen nehmen, also viele andere Fahrer nehmen ihren Kollegen da schon mal die Schneid beim Start, indem sie einfach die Spur wechseln. In dem Fall hätte er eigentlich relativ früh merken müssen, dass die Nummer nicht funktioniert. Fernando Alonso hat es im Hauptrennen genau richtig gemacht, hat das gleiche Manöver gemacht. Kam an Perez vorbei, hätte fast noch den Verstappen erwischt. Wobei man da sagen muss, da sieht man auch wieder, wie clever der Verstappen ist. Der Verstappen hat natürlich gemerkt, dass der Alonso von außen kommt. Und er wollte ja, dass Alonso Zweiter ist nach dem Start. Weil für ihn ist das besser, als wenn ihm der Perez da hinten drin hängt. Und er ist... Schon beim Reinfahren hat man gemerkt, der ist nicht volles Tempo in die erste Kurve gefahren. Er hat ein bisschen langsamer gemacht, damit der Perez, der hinter ihm war, blockiert ist, dass der Alonso über den weiten Bogen an dem Perez vorbeikommt. Hat dann aber natürlich rechtzeitig gemerkt, das könnte auch noch gefährlich für ihn werden, hat dann wieder rechtzeitig das Tempo angezogen. Das zeigt einfach seine Klasse. Und das zeigt auch, ich meine, der Lando Norris ist da ähnlich wie Verstappen. Der ist ja auch in diesem Sim-Racing drin und die fahren ja Tag und Nacht ihre Rennen. Aber irgendwie... zieht der Verstappen da mehr raus, der ist in jeder Rennsituation schon mal gewesen, zumindest virtuell. Und der macht eigentlich fast immer das Richtige, weil er es schon mal irgendwo erlebt hat. Vielleicht nicht auf der richtigen Rennstrecke, aber zumindest mal am Computer. Und das macht ihn aus. Er ist gerade auch im Zweikampf, er weiß immer, wie er sich platzieren muss. Und da haben einige andere Defizite. Der Alonso, der ja kein Sim-Racer ist, muss man sagen, der hat es natürlich in irgendwie gefühlt 500 Grand Prix auf der Rennstrecke gelernt. Der macht eigentlich auch meistens richtig.
Ja, also ich denke, so Fahrer wie Hamilton, Alonso, die sind schon so lange dabei, die haben schon die Szenen wahrscheinlich irgendwie mal erlebt. Aber die jüngeren Fahrer, da gebe ich dir recht, da sticht Verstappen heraus und macht da überhaupt keine Fehler mehr. Ein paar Fehler hat vielleicht auch Ferrari gemacht jetzt an dem Wochenende. Wir hatten sie eigentlich stärker erwartet, auch dass sie vielleicht näher an Red Bull dran sein könnten, weil die Strecke ihnen besser hätte passen sollen als zum Beispiel Suzuka, wo sie ja immerhin aufs Podest gefahren sind. Jetzt haben sie das Podest nicht erreicht. Sie haben es auf den Reifenverschleiß geschoben. Frédéric Vasseur, ich kann mich erinnern, hat nach dem Rennen gesagt, ja, es war schwierig, sie konnten mit dem harten Reifen nicht üben. Was hat er damit gemeint?
Ja, der Fehler von Ferrari ist eigentlich schon in der Vorbereitung passiert. Und das zeigt wieder mal, wie wichtig die Vorbereitung ist. Ferrari ist diesen harten Reifen nie gefahren. Das ganze Wochenende nicht. Das erste Mal im Rennen. Kann man sagen, der Red Bull auch nicht. Ist richtig. Weil beide wollten sich zwei harte Satzreifen für das Rennen aufheben. Was ja ursprünglich die richtige Taktik auch war. Wenn wir später vielleicht noch zu Aston Martin kommen. Aber das Problem war, Ferrari ist davon ausgegangen, dass die Rennstrecke wirklich den Reifen sehr hart fordert. Sie haben ja ein Auto, das sehr gutmütig ist seit diesem Jahr zum Reifen. Und haben eigentlich das Auto zu nett für den Reifen abgestimmt. Das hat sich zweimal bemerkbar gemacht. Zum einen in der Qualifikation kam der nicht richtig auf Temperatur. Sie hatten schlechte Startplätze, also für ihre Verhältnisse schlechte Startplätze. Und dann im Rennen konnten sie ihr Reifenschonendes, diese Trumpfkarte des Reifenschonens nicht ausspielen gegenüber einem McLaren, der da etwas schlechter ist. Aber weil der harte Reifen eigentlich fast schon ein bisschen zu hart war für die Strecke, die weniger Grip geboten hat, als man erwartet hat. Deswegen hat der McLaren im Vergleich zum Ferrari besser abgeschnitten. Und wie gesagt, Ferrari musste sich erst nach vorne kämpfen, in beiden Rennen, im Sprint wie im Hauptrennen. Und bis sie mal vorne waren, hatte es im Hauptrennen jetzt der McLaren schon zu viel Vorsprung, als dass sie das noch hätten aufholen können.
Bei McLaren war es ja auch so, und bei Charles Leclerc und Carlos Sainz, sie haben sich für einen Stopp entschieden. Red Bull konnte die Zwei-Stopp-Taktik fahren, weil sie den harten Reifen zweimal zur Verfügung hatten. Und sie haben den ja dann Verstappen und Perez gleichzeitig reingeholt. Deshalb muss man ja auch dazu sagen, kam ja überhaupt erst Norris und auch Leclerc vor Perez, der dann ja die dann überholen musste.
Ja, darf ich kurz einhaken? Ja, da muss man schon mal sagen, Red Bull wieder auch hier. Die haben sich von vornherein zu einem ganz klaren Zwei-Stopp-Rennen committed. Mhm. Die kam ja auch in der 13. Runde schon an die Box. Ja. Hat sich ja jeder gefragt, was soll das? Die waren weit, also der Verstappen war weit vorne. Der hätte wahrscheinlich noch 10 Runden fahren können mit dem Reifen. Nee, aber da waren von vornherein aggressive Strategie. Wir kommen früh rein. Wir haben ja zwei harte Satzreifen. Der Safety Car konnte man nicht einplanen. Wir machen das so. Der Ferrari ging auch mit der Zwei-Stopp-Strategie rein. Aber die wollten natürlich dann, als man gesehen hat, der Red Bull kommt so früh, die wollten dann das Reifendelta so groß wie möglich machen, hatten dann mit Leclerc zumindest das Glück, dass er so lange draußen blieb, dass es dann für ein Einstopprennen gereicht hat. Das gleiche war bei Lando Norris. Also die haben ursprünglich auch nicht mit dem Einstopprennen geplant, weil das Zweistopprennen wäre das schnellere gewesen. Wie gesagt, man hat sich dann auch ein bisschen mit dem harten Reifen und der Lebensdauer oder ja, wie man ihn hernimmt, verrechnet bei Ferrari. Aber es zeigt wieder mal, Red Bull geht immer voll ins Risiko. Die schauen sich das an, die sagen, wir fahren von der Spitze weg, wir können uns das leisten, wir kommen auch früh rein. Das Problem war ja dann auch, Verstappen ist ja nicht in der Spitze geblieben, sondern ins Feld reingefallen, er war dann nur Dritter. Perez ist natürlich noch weiter hinten zurückgefallen. Mhm. Also aus Sicht von Perez war es eigentlich die schlechtere Strategie, weil der Perez hat dann natürlich den Preis dafür bezahlt in der Safety-Car-Phase, wo er dann wieder die zwei Plätze gegen Norris und Leclerc verloren hat. Dann war ein weiteres Pech für ihn, dass die Safety-Car-Phase relativ lange gedauert hat. Sie wurde ja quasi verlängert durch den Zwischenfall dann auch mit Magnussen und Tsunoda. Und dadurch hat er viel weniger Runden im Renntempo gehabt, um das noch zu korrigieren, diese Position, bis der mal an dem Leclerc vorbeigekommen ist. Das hat einfach zu lange gedauert und da war der Neue schon 5 Sekunden weg und die 5 Sekunden holt man dann auch mit dem Red Bull nicht so einfach auf.
Nee, vor allem, wenn man sich die Reifen dann auch ein bisschen im Zweikampf gegen Leclerc, sag ich mal, zu arg verheizt hat. Mehr Probleme noch als Ferrari hatte dieses Mal wieder, muss man sagen. Mercedes, ich würde mal sagen, so ein bisschen im Niemandsland. Am Freitag noch die positive Überraschung und auch am Samstag, Lewis Hamilton hat mir angesprochen, super Sprint-Qualifying im Sprintrennen, gleich mal auf Platz 1 hinter sich, freie Fahrt gehabt. Der Speed war nicht schlecht oder die Pace vom Mercedes. Und dann am Samstag im Qualifying fällt er auf Platz 18 im ersten Quali-Segment raus und wird dann 9. George Russell wird 6. Was hatten Sie dieses Mal für Begründungen, dass es so gelaufen ist bei Mercedes?
Ja, der Mercedes hat eigentlich wieder gezeigt, was für eine Diva dieses Auto ist. Ich glaube, am besten wurde das demonstriert. Am Samstag im Sprint fährt der Hamilton auf Platz 2. Sicher begünstigt durch den zweiten Startplatz. Er hatte natürlich dann erstmal freie Fahrt, konnte die Reifen gut schonen, hat dann irgendwann den Verstappen vorbeigelassen, weil er halt schneller war, hatte aber dann wieder schnell freie Fahrt, weil Verstappen weggezogen ist. War natürlich auch ideale Bedingungen, aber man hatte für diesen Sprint das Auto ordentlich abgestimmt. Dann ist der Mercedes auch ein Auto, der mit dem McLaren und mit dem Ferrari mitfahren kann. Und wie gesagt, durch die gute Position war er natürlich auch ein bisschen im Vorteil. Dann hat man nach dem Sprint, wie alle natürlich, das Auto noch verändert, während die meisten anderen so ein bisschen Feintuning betrieben haben, weil man natürlich gemerkt hat, wie sich die Strecke entwickelt, dass eben viel weniger Grip da ist als erwartet. Hat jeder so ein bisschen Feintuning gemacht. Mercedes baut aber die Autos beide radikal um, beide in unterschiedliche Richtungen. Ich würde mal sagen, Russell hat sie in eine schlechte Richtung umgebaut und Hamilton in eine sehr schlechte Richtung. Und man gibt dann als Grund wieder an, ja, wir müssen experimentieren, wir müssen das Auto lernen. Die anderen sind offensichtlich über diese Lernphase schon hinaus, weil es gab keinen, der dann von einem zweiten Platz im Sprint auf einen 18. Startplatz innerhalb von 3 Stunden, das waren ja nur 3 Stunden dazwischen, also das ist ja das genaue Gegenteil. Es zeigt, dass Mercedes sich da wirklich im Wald stehen und offenbar nicht genau wissen, wie sie für die jeweiligen Umstände ihr Auto abstimmen müssen.
Ja, du hattest gerade angesprochen, 3 Stunden später, Nico Rosberg hatte seinen ehemaligen Teamkollegen auch kritisiert, dass er den Fehler gemacht hätte vor der Hanal-Kurve in Turn 14, dass er sich da verbremst hat und dann eher das auf die Setup-Änderungen geschoben hätte. Jetzt aber am Sonntag, Toto Wolff hat es ja auch gesagt dann, ja, Lewis wollte, dass wir das Auto in diese Richtung umbauen. Das ging voll daneben, also schon auch, ich finde, ziemlich harte Kritik, ziemlich unverblümt, das so offen auszudrücken. Hamilton hat sich dafür entschuldigt. Glaubst du, bei Mercedes ist jetzt eher so der Punkt erreicht, ja, wir gucken jetzt, dass wir die Saison so gut wie möglich mit Hamilton noch rumbringen und eher sich so mit Russell dann auf die Zukunft einschießen, weil, ja, Hamilton zeigt seine Klasse auf der einen Seite, auf der anderen verzockt er sich, also
Ja, das passiert ja immer öfter jetzt, dass er sich mit dem Setup verzockt, aber das ist ja jetzt nicht gewollt von Mercedes, denn man hat dem Hamilton nicht gesagt, du machst jetzt das Setup, es war ja auf Wunsch von Hamilton. Ja. Und wie gesagt, er lag falsch. Also es war jetzt nicht, dass man ihm sagt, ja, das ist ein Fahrer, der geht, da probieren wir jetzt mal ein bisschen was aus, entweder das funktioniert oder nicht. In dem Fall war es der Wunsch von Hamilton, das Auto so abzustimmen. Er hat dann im Rennen das Auto nicht in die Kurven reingebracht, das hat untersteuert. Also musste in den langsamen Kurven das Auto mit dem Gas rumwerfen. Das geht natürlich dann auf die Hinterreifen. Also da kommt eins zum anderen dazu. Aber nochmal zu diesem Verbremser zu kommen, ich bin da schon auch Nico Rosbergs Meinung, das darf dem Hamilton nicht passieren, vor allem, weil er ja am Anfang dieser Runde schon gut im Plan lag. Also der muss die einfach nur noch ganz normal zu Ende fahren, dann kommt er ins Q2. Aber da ist so viel Druck da inzwischen, weil Mercedes ist ja noch nicht mal mehr sicher, ob sie überhaupt ins Q2 kommen. Also gehen die dann irgendwie schon gefühlt ans Limit und dann kann eben sowas passieren. Also meiner Ansicht nach, es hätte eigentlich im Hamilton mit seiner Erfahrung nicht passieren dürfen. Er sieht ja am Display, wo er steht, wie weit er vorne ist gegenüber seiner vorherigen Rundenzeit. Er kann sich ausrechnen, dass das reicht. Da muss er nicht auf der letzten Rille bremsen, zumal auch noch, wie Nico Rosberg ja auch gesagt hat, an diesem Tag der Wind dann von hinten kam und das Spätbremsen natürlich dadurch bestraft wurde.
Ja. Ein anderer langjähriger Konkurrent von Lewis Hamilton ist Fernando Alonso. Hat sich keinen Fehler erlaubt, wenn man das so sagen kann. Und im Rennen hat er dann was Interessantes gemacht, nämlich er hat in der Safety-Car-Phase den weichen Reifen mitgenommen, wo wir uns alle gedacht haben, was machen die denn da eigentlich bei Aston Martin? Wieso haben sie das gemacht?
Ja, also die hatten eigentlich keine andere Chance. Die haben relativ früh von Medium auf Hard gewechselt, so ähnlich wie Red Bull. Dort allerdings nicht freiwillig, sondern weil der Aston Martin einfach seine Reifen zu stark verschleißt. Ich glaube, Alonso war schon in der 11. Runde drin. So, jetzt war der harte Reifen drauf. Es war klar, auch die haben mit einem Zweistopprennen gerechnet. Die wollten einen langen Mittelstint fahren und hinten raus in Medium. Jetzt kam eine Safety Car. Natürlich mussten die, weil sie ganz klar wussten, 11. Runde, der harte Reifen hält nie durch bis zum Ende, mussten sie jetzt dieses Geschenk des Safety Cars annehmen und einen Boxenstopp machen. Sie hatten aber in der Hinterhand keinen zweiten harten Reifen mehr, sondern nur noch einen Medium und einen Soft. Der Medium hätte die Restdistanz nie geschafft. Haben ja auch die Mercedes-Leute gesagt, dazu war der Reifen zu schwach. Jetzt was macht man? Jetzt kann man natürlich erst den Medium und dann den Soft nehmen oder erst den Soft und dann den Medium. Aston Martin hat sich zuerst für den Soft entschieden. War vielleicht keine schlechte Entscheidung. Prinzipiell, das Problem war nur, die Safety-Car-Phase wurde ja verlängert. Das hat dann 10 Runden gedauert. Das heißt, der Vorteil des Soft-Reifens war eigentlich schon weg, als es wieder losging, weil man ja da ewig da rumgeguckt ist. Er hatte, glaube ich, zwischen den zwei Safety-Cars hat er ein Auto überholt. Er hatte einen Platz hat er noch gut gemacht.
Fünfter, glaube ich.
Dann. War dann Fünfter, ja. Hat aber dann nicht mehr profitiert und dann war klar, dass er irgendwann rein muss. Hatte dann noch 13 Runden auf dem Medium-Reifen, hat er natürlich dann richtig Attacke gemacht, das hat man gesehen. Er fiel, glaube ich, auf Platz 12 zurück, wurde dann noch Siebter, hat auch die schnellste Runde dadurch eingefahren. Aber es zeigt, woran Aston Martin arbeiten muss. Sie haben ein gutes Auto fürs Qualifying. Er war zweimal Dritter, einmal im Regen, einmal im Trockenen. Aber sie haben ein schlechtes Auto im Rennen, das muss man wirklich sagen. Und gerade auf einer Rennstrecke, die dann etwas härter auf den Reifen geht, merkt man das. Im Sprint war es ja das Gleiche. Er fuhr da richtig gut mit auf Podiumskurs und dann irgendwie Runde 12, 13 ging's los. Ja. Und dann kam die Ferrari auf, hatte ja diese leichte Kollision mit Sainz, wurde auch noch bestraft dafür. Wo ich sagen muss, das ist ein Witz. Der Sainz konnte weiterfahren. Das hat natürlich hat es den Perez vorbeigebracht, aber man muss dazu auch sagen, der Sainz darf da in Kurve 9, glaube ich, war es, der darf die Tür nicht so aufmachen. Es muss ihm klar sein, dass der Alonso da diese Einladung nochmal annimmt. Und da ging es also wirklich. Natürlich hatte der Sainz so leicht die Nase vorn. Aber da mischen sich meiner Ansicht nach die Sportkommissare heute viel zu viel ein. Das wären viel zu viel gute Manöver, auch wenn sie mal vielleicht jetzt nicht immer ganz glücklich sind. Aber wie gesagt, der Sainz konnte ja weiterfahren. Die werden da bestraft. Also da müssen wir dann andere Dinge, wo es wirklich einen rauswirft, wie den Tsunoda, dessen Rennen ja beendet war nach der Kollision mit Magnussen. Und der Magnussen war ja nirgendwo im Vergleich zum Tsunoda bei dem Angriff. Da müssen wir ja eine Rennsperre geben, also wenn man das ins Verhältnis setzt. Ja. Also da waren sie wirklich zu kleinlich.
Eingemischt haben sich die Rennkommissare auch beim Crash von Lance Stroll und Daniel Ricciardo, was in der ersten Safety-Car-Phase passiert ist. Das war ja ein bisschen ulkig, weil es war gerade kurz davor, dass das Rennen wieder freigegeben wurde und dann gab es einen Stau in der Haarnagelkurve. Kannst du es nochmal erklären, was da Phase war, was Lance Stroll sich gedacht hat, gesehen hat oder auch nicht gesehen hat?
Ja, beim Rennstart ist es natürlich immer so, dass die Leute sich eben vorbereiten und entweder lange warten oder ein bisschen früher eben Gas geben. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wo die Ziellinie auch liegt und wie der Abstand ist von dem Moment, wo man Gas gibt zur Ziellinie. Das heißt, der erste bestimmt das Tempo. Die ersten drei waren schon weg, aber der Sainz war noch ein bisschen langsam dran und dann hat sich halt hinter dem Sainz alles gestaut. Aber damit muss der Stroll rechnen. Das ist ja, er fährt ja nicht seinen ersten Drehstart bei einer Safety-Car-Phase und dass die dann irgendwann mal alle ziemlich langsam machen und umständen fast zum Stillstand kommen. Das ist klar. Und er hat auch nicht richtig auf den Vordermann geschaut, sondern man sieht ja am Kopf, der wendet sich so leicht nach rechts. Der hat schon die Kurve anvisiert und vielleicht war schon in Gedanken, so, da gebe ich wieder Gas, dann hinter der Haarnadel und hat einfach nicht aufgepasst. Also war ganz klar, dass der bestraft werden muss.
Ja, er hat 10 Sekunden kassiert. Dann hat er sich noch ein packendes Duell mit Kevin Magnussen geliefert, der auch 10 Sekunden bekommen hat, weil er ja, wie du gesagt hast, in Ausgangsturn 6 den Yuki Tsunoda auf die Hörner genommen hat. Also Toro Rosso innerhalb von, ich sag mal, 30 Sekunden beide Fahrer verloren. Also wirklich schwarzes Wochenende für Red Bulls B-Team. Und ja, muss man jetzt auch mal schauen, wie es da bei Lance Stroll weitergeht mit seiner Performance, weil er hat ja, muss ich so sagen, wieder eine drüber bekommen, wenn du Fernando Alonso ansprichst. 2x Dritter im Qualifying, er hat gepunktet. Lance Stroll, ja, wieder im Niemandsland.
Ja, beide mal im Q2 ausgefallen, aber in dem Fall muss man sagen, da war der Abstand gar nicht mal so groß, waren jeweils 2 Zehntel. Für den einen hat es gereicht, für den anderen nicht. Alonso hat dann immer im Q3 richtig aufgedreht, da hat er dann wirklich seine Rundenzeit gefahren. Aber trotzdem, es zeigt sich ganz klar, dieses Auto hat seine Gutmütigkeit verloren, sagt auch Mike Craig. Und dann kommt es dann wirklich auf den Fahrer an. Und Fernando Alonso kann eben ein Problem überfahren. Und der Stroll kann es nicht. Das ist der Unterschied zwischen den wirklich ganz großen und den guten Rennfahrern.
Ich würde auch sagen, mehr als nur ein guter Rennfahrer ist Nico Hülkenberg. Der einzige Deutsche im Feld hat wieder gepunktet, 10. geworden. Wie schätzt du denn seine Leistung ein? Weil bei Haas war es ja auch anfangs ein bisschen schwierigeres Wochenende. Er war Letzter sogar im Sprint.
Ja, also Letzter, Vorletzter, weil der Alonso
genau, viel
aber ist egal.
Ja.
Also es kam ja, wie gesagt, dieses Upgrade. So wieder erwarten haben sie sogar dann doch noch 2 Kits geschafft für beide Autos. Und was schon mal eine starke Leistung ist für das kleine Team. Es war ja doch ein relativ massiver Umbau. Es war Unterboden neu, die Motorabdeckung neu. Man hat jetzt hinten einen kleineren Auslass, hat dafür an der Seite die Kiemen ein bisschen mehr geöffnet. Es waren die hinteren Bremsbelüftungen neu. Also da muss man den Hut ziehen, dass das kleine Team das geschafft hat. Ja, und dann war da das Training und der Sprint und man hat gedacht, denen ist vielleicht das Gleiche passiert wie vielen schon vorher. Diese Ground-Effekt-Autos sind tückisch. Man versucht, mehr Abtrieb zu gewinnen, gewinnt ihn vielleicht in der Spitze, aber nicht in der Breite. Und plötzlich ist das Auto schwer zu fahren, ähnlich jetzt wie der Aston Martin. Ist vielleicht auf eine Runde gut, aber im Rennen schlecht. Haas hat das ja letzte Saison wirklich zur Genüge erlebt. Man hat ja so fast das Gefühl, das läuft jetzt in die falsche Richtung. Okay, Magnussen hat einen sehr guten Sprint gefahren, aber er lag natürlich auch an der Spitze dieses Mittelfelds auf Platz 10 und konnte eigentlich frei fahren. Hülkenberg lag mittendrin im Verkehr, waren die Reifen kaputt und die Reise ging wirklich nach unten. Es war wirklich ein Déjà-vu zum letzten Jahr. Dann hat man das Auto umgebaut und im Gegensatz zu Mercedes hat man es in die richtige Richtung umgebaut. Hülkenberg konnte im Rennen wieder so wie den ersten 4 Rennen Tempo machen und da zeigt sich wieder seine Klasse. Also ganz klar, er war derjenige aus dem hinteren Feld, der das Auto eben in den Punkteplätzen platziert hat. Und er kam ja nur 2,5 Sekunden hinter Hamilton ins Ziel. Da muss man sagen, also wirklich ganz tolle Leistung, auch wenn der Hamilton von Platz 18 gestartet ist. Aber es ist immerhin ein Mercedes. Und nach der Safety-Car-Phase ist der Hamilton dem Hülkenberg nicht mehr so richtig davongekommen. Ja. Er musste so ein bisschen nach hinten schauen, weil der Ocon mit dem Alpine auch so auf 2,5 Sekunden dran war. Alpine ist besser geworden. Sie hatten auch ein Upgrade dabei, nur ein Auto. Der Ocon hat sich schon gezeigt, dass sie einen kleinen Schritt gemacht haben.
Neuer Unterboden war es.
Neuer Unterboden, genau. Aber wie gesagt, Hülkenberg hat den 10. Platz da ganz toll verteidigt und ist ein klasse Rennen gefahren.
Er hat es ja auch selber gesagt, es war wahrscheinlich eins seiner saubersten Rennen. Sie brauchen ein perfektes Qualifying, ein perfektes Rennen und auch ein bisschen Glück, dass einer von den Top 5 Teams ein Problem hat. Ein Fahrer von denen, diesmal war es halt Lance Stroll, der da Ricciardo durch die Luft gewirbelt hat. Ein anderes Team, das mir auch positiv in Erinnerung geblieben ist, ein bisschen unter Wert dann verkauft wurde im Rennen, war Sauber.
Ja.
Beide Fahrer im Sprint-Qualifying in den Top 10, vor allem für Guanyu Zhou. Beim Heimspiel Riesendruck gewesen, hat er wirklich abgeliefert. Aber auch Valtteri Bottas, der dann auch im normalen Qualifying am Samstag in den Top 10 war und bis zu seinem Ausfall eigentlich auch ein Punktekandidat gewesen wäre. Er war schon nah an Nico Hülkenberg dran.
Ja, also der Sauber ist sicher ein besseres Auto, als es die Ergebnisse zeigen, okay. Das ist ganz klar. Sie haben ihre Probleme. Es war bislang meistens so, die Fahrer im Qualifying nicht besonders toll. Diesmal haben sie es anders gemacht, muss man wirklich sagen. Wie du schon gesagt hast, beide im Sprint-Qualifying in den Top 10. Su ist ein astreines Rennen auf Platz 9 gefahren, er war nicht so weit weg von den Punkten. Ja. Also muss man sagen, das zeigt eigentlich, dass das Auto sich schon stark verbessert hat. Im Hauptrennen Bottas schon wieder ein technischer Defekt. Beim letzten Rennen war es das Getriebe, jetzt war es der Motor. Das ist natürlich ein bisschen zu viel, das darf da hinten nicht passieren, gerade wenn man um Punkte fährt. Der Bottas war nicht weit weg vom Hülkenberg, also zumindest mal in der Theorie hätte er eine Chance gehabt auf Punkte. Das ist das eine. Und der Su ist halt leider relativ weit hinten gestartet, hat er dann aber auch wieder beim Boxenstopp das übliche Problem, stand glaube ich 5,5 Sekunden. Ja. Also auch dieses Manko ist noch nicht gelöst. Man sagt jetzt bis Imola will man jetzt die Lösung haben, also neue Raten haben, neue Radmuttern, dann sollte man darüber hinweg sein. Bis dahin kann man eigentlich nur Schadensbegrenzung betreiben, aber wenn man dann einmal in diesem Feld da hinten so einen 5-Sekunden-Stopp hat, ist man verloren. Wie Hülkenberg schon gesagt hat, es muss alles passen. Dazu gehören auch die Boxenstopps und natürlich die Zuverlässigkeit, das ist ganz wichtig. Und das, also wie gesagt, Getriebe, Motor, das sind zwei große Bausteine, das darf eigentlich nicht kaputt gehen. Ja.
Nee, da hoffen wir vor allem für Sauber, dass es in den nächsten Rennen besser läuft. Und vielleicht haben sie etwas Glück, dass das Punktesystem geändert wird. Es gibt Gerüchte, dass die ersten 12 Fahrer Punkte bekommen sollen in Zukunft. Und das wäre dann auch leichter für ein Team wie Sauber in ihrer aktuellen Situation. Wie findest du das?
Ich finde es überhaupt nicht gut. Ich finde das jetzige Punktesystem schon nicht gut. Ein Punkt sollte eine Belohnung sein für etwas. Also wenn man der Hälfte des Feldes Punkte gibt, okay, kann man gerade noch mitleben. Aber mehr als der Hälfte, das verwässert den Wert eines WM-Punktes. Wir müssen halt besser werden. Ich meine, es ist ja so, dass das Feld ohnehin sehr eng zusammen ist. Und da muss man eben nochmal, wie Hülkenberg sagt, man muss eben alles perfekt hinkriegen. Dafür wird man belohnt. Wenn man dann fürs nur Mitfahren belohnt wird, ist es für mich ist der Wert nicht mehr eines WM-Punktes nicht mehr gegeben, so wie vorher. Und Indycar-Serie, da war es ja, es gab ja Zeiten in der Indycar-Serie, da hat jeder Punkte gekriegt. Ja,
also verstehe der ich musste, gar nicht mehr.
Der musste nur in der Nennliste stehen, der musste noch nicht mehr auftauchen oder auch nicht qualifiziert, hat noch einen Punkt gekriegt. Also irgendwann, das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt auch nach dem 11. und 12. Punkte geben, dann kommen in 2 Jahren einer daher, warum nicht im 13. und 14. Irgendwann haben wir es für alle 20 Fahrer. Also meiner Ansicht nach absoluter falscher Weg. Ich hoffe, dass die Teamchefs, dass sich da keine Mehrheit findet, aber wahrscheinlich will man dann den Kleinen wieder einen Gefallen tun, wobei die Kleinen ja keine Kleinen mehr sind. Es ist ja nicht mehr so wie früher, wo irgendein Minardi oder Andrea Moda oder Forti oder wie die alle geheißen haben, mitfahren, denen man hätte vielleicht helfen müssen, weil die einfach so viel weniger Geld hatten und Leute hatten als selbst das Mittelfeld, um da eine Punktechance zu haben. Aber jetzt sind ja alle auf einem guten Stand. Wir haben jetzt das Budget Cap. Wir haben wirklich Werkzeuge, um einigermaßen eine Chancengleichheit zu haben. Und da muss ich nicht den ersten 12 Punkten geben.
Es gibt ja eigentlich gar kein so ein klassisches Hinterbänkler-Team mehr, weil Haas hat sich deutlich verbessert. Es gibt eigentlich nur noch ein Mittelfeld.
Genau.
Es ist ein Mittelfeld und da kann dann mal Williams, mal Sauber, mal Haas vorne reinfahren. Und ich finde, also wenn wir das nochmal auf Nico Hülkenberg beziehen, er hat ja als 10. gesagt, für uns in dieser Situation ist dieser Punkt mega. Und das heißt ja dann das, wie früher, also ich glaube die ersten 6, als ich aufgewachsen bin, gab es für die ersten 6 Punkte, ja. Dann für die ersten 8, was ich auch schon nicht so gut fand. Also ich bin da komplett bei dir im Motorradsport, da kriegen sogar die ersten 15 Punkte. Also ich weiß nicht, also wahrscheinlich wird es kommen.
Ja, man muss auch dazu sagen, ich meine, ob der Haas jetzt oder der Sauber jetzt 17 Punkte oder 27 am Ende hat, ist völlig wurscht. Diese 10 Punkte Differenz, die helfen keinem. Das Einzige ist, das hilft der Vier, weil die mehr Kohle kriegt. Lassen sich ja pro Punkt bezahlen bei der Einschreibung. Aber ansonsten ist es völlig wurscht. Ich finde sogar, dass dieser eine Punkt, den der Hülkenberg jetzt rausgefahren hat oder wer auch immer den einen Punkt dann am Ende kriegt oder die 2 Punkte, viel mehr wert sind, als dann irgendwann mal 6 Punkte, weil man vielleicht 10. wird und der 10. Platz dann mehr Punkte, mehr WM-Zähler gibt. Das kommt viel besser raus, weil einige haben dann nämlich gar keine Punkte, zumindest mal bis jetzt, und der andere hat einen Punkt. Da ist der Unterschied meiner Ansicht viel größer, als wenn der eine 11 Punkte hätte und der andere 9. Also ich finde, die Belohnung ist jetzt größer, als wenn man den ersten 12 Punkte geben würde.
Alles klar. Schmidi, hast du sonst noch was du loswerden willst?
Nee, also jetzt kommt natürlich Miami, das ist wird sicher jetzt wieder interessanter, wird es wärmer werden. Ich gehe mal von aus, Ferrari wird dort wieder seine Stärke ausspielen, also seine Trumpfkarte, das Reifenschonen, was dort sicher dann wahrscheinlich schwieriger sein wird, eben auch wegen der Temperaturen. Upgrades, Mercedes will jetzt was bringen, die wollen was vorziehen, die sind unter Druck. McLaren will was bringen. Also es wird wahrscheinlich schon vor Imola, wo wir alle wirklich den ganz großen Aufschlag aller Teams erwarten, wird es in Miami schon einige Teams geben, die schon ein bisschen was vorziehen, weil sie es nicht erwarten können oder weil sie unter Druck stehen. Wird interessant sein. Vielleicht verschiebt sich da wirklich was, auch zugunsten von McLaren. Vielleicht können die ein bisschen was aufholen, auch auf Red Bull und können dann auch auf dieser Strecke mit Ferrari um die Plätze kämpfen. Also und dann wird man mal sehen, Mercedes, schaffen sie den Sprung oder ist es wie letztes Jahr, wo eigentlich die ganzen Upgrades ja relativ verpufft sind.
Ja, alles klar. Ja, das war's mit dieser Folge Formel Schmidt zum Rennen in China. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Rückkehr nach Shanghai fandet. Glaubt ihr, dass noch andere Teams an Red Bull rankommen diese Saison und was eigentlich bei Mercedes so Phase ist? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Servus.